Am häufigsten ist, dass die Menschen eine hohe Begabung oder das Potenzial mit einer hohen Leistung verwechseln. Und dann erwarten sie von den Betreffenden quasi ohne Lehre, dass sie ganz exzellente Leistungen würden zeigen. Und das funktioniert natürlich nicht, auch nicht bei Hochbegabten.
Hallo zusammen, ich bin Damian, Lehrer und Redakteur bei SRF Kids und SRF School. In meinen letzten Jahren als Klassenlehrer bin ich immer wieder Themen begegnet, die mich herausgefordert, beschäftigt und neugierig gemacht haben. Heute gehe ich der Frage nach, was Hochbegabung ist, wie man sie erkennen kann und mit welchen Vorurteilen und Missverständnissen Hochbegabung zu kämpfen hat. Bildungsreise, ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten. Viele denken, Hochbegabte sind Wunderkinder, die Klassen überspringen, immer Bestleistungen erbringen und schon früh außergewöhnliche Fähigkeiten zeigen. Doch das Bild greift zu kurz. Hochbegabung ist ein Potenzial und das zeigt sich sehr unterschiedlich. Viele hochbegabte Kinder und Jugendliche fallen im Schulalltag nicht auf. Ein paar können ihre Fähigkeiten nicht entfalten, andere kämpfen mit Vorurteilen oder Missverständnissen. Begriffe wie Streber, arrogant oder sozial schwierig halten sich hartnäckig, obwohl sie der Realität meistens nicht gerecht werden. Unterforderung, fehlende Unterstützung oder falsche Erwartungen können dazu führen, dass sich hochbegabte Kinder zurückziehen, auffällig werden oder an sich selbst zweifeln. Hochbegabung bedeutet also nicht automatisch Erfolg und schon gar nicht ein problemloses Aufwachsen oder ein reibungslose Schulzeit. Aber ab wann ist man hochbegabt? Ist eine Abklärung sinnvoll? Und welche Unterstützung brauchen hochbegabte Kinder und Jugendliche? Über all das möchte ich mehr erfahren, deshalb bin ich für diese Podcast-Folge an die Uni Basel gereist und sitze heute gegenüber von der Letizia Gauck. Merci vielmals, dass du dir heute Zeit nimmst.
Merci für die Einladung.
Du bist Psychotherapeutin und Fachpsychologin für Kinder- und Jugendpsychologie. Du arbeitest als Psychologin im Clara-Spital und du leitest das Zentrum für Entwicklungs- und Persönlichkeitspsychologie hier an der Universität Basel. Vorher hast du eine eigene Praxis als Verhaltenstherapeutin mit dem Schwerpunkt besondere Begabung gehabt. Seit vielen Jahren bist du unter anderem auch Dozentin im Studiengang Integrative Begabungs- und Begabtenförderung an der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz.
Hat es in deinem Leben einen Moment gegeben, wo dein Verständnis von Hochbegabung geprägt oder verändert hat?
Es hat ganz viele gegeben. Ich würde sagen, fast alle sind mit Begegnungen mit Menschen verbunden gewesen. Vielleicht eine von den ersten und prägendsten war eine gute Kollegin in der Schule gewesen, die ganz wenig hat müssen investieren für eine wahnsinnig gute Matur und alle haben das Gefühl gehabt, so jetzt steht ihr die Welt offen. Dann hat sie mit dem Studium angefangen, sie hätte eigentlich alles können studieren. Physik, Deutsch, egal. Und sie hat wahnsinnig müssen kämpfen gegen Depressionen, gegen Schwierigkeiten, für oder vielleicht auch mit dieser Wahl. Mhm. Und das hat mir recht zu denken gegeben.
Viele Eltern und Lehrpersonen zögern, das Wort Hochbegabung auszusprechen. In der Schweiz sind aber ca. 2% der Bevölkerung hochbegabt. Das macht rund 19'000 hochbegabte Kinder und Jugendliche in der Schule. Du bist seit 30 Jahren aktiv in diesem Thema. Warum wird Hochbegabung bis heute so stark tabuisiert?
Es gibt natürlich viele Ideen, woran das liegen könnte. Eine, die mich mit am meisten überzeugt, ist, dass in unserer Kultur Chancengleichheit ein wahnsinnig hoher Wert ist. Das heisst, es erscheint uns nicht fair, wenn jemand einfach wie von Anfang an bessere Startchancen hat. Auch wenn auch das keine Garantie für Erfolg ist.
Wie gesagt, wenn das Wort hochbegabt fällt, dann löst das meistens etwas aus. Welche Bilder oder Erwartungen tauchen aus deiner Erfahrung auf?
Am häufigsten ist, dass die Menschen eine hohe Begabung oder das Potenzial, können wir nachher noch darüber schwätzen, mit einer hohen Leistung verwechseln. Und dann erwarten sie von den Betreffenden quasi ohne Lehre, dass sie ganz exzellente Leistungen würden zeigen. Und das funktioniert natürlich nicht, auch nicht bei Hochbegabten.
Auf das gehen wir ja dann noch ein, ob denn das wirklich immer so ist. Was findest du, mit welchen Missverständnissen, Mythen und Vorurteilen werden sie oder wirst du häufig konfrontiert?
Auch mit dem Mythos, was von früher wurde, von der Geschichte ist, das bezeichnet wurde als Genie und Irrsinn, dass das wird zusammengehen. Also so die Vorstellung, Verhaltensauffälligkeit und Hochbegabung würden häufig gemeinsam auftreten. Das ist nicht so. Hängt vielleicht mit dem zusammen, was die Medien häufig bringen. Ich freue mich, dass das bei dir nicht so ist. Aber wenn man jetzt eine Zeitschrift oder eine Zeitung aufmacht, sind das häufig Beispiele von jungen Menschen, die auch Schwierigkeiten haben. Oder wenn man an Film denken zum Beispiel, dann sind das häufig auch Personen, die porträtiert werden, die zum Beispiel eine Autismus-Spektrum-Störung haben. Und das führt zu dem Bild, das nicht korrekt ist.
Dass wir dann uns vorstellen, dass es dann so ist, weil wir das eben immer so vorzeigt bekommen.
Genau.
Mich würde noch wundern, oder das ist mir auch im Gespräch aufgefallen mit anderen, also auch mit Lehrpersonen, dass man schnell an Elite oder Leistungsdruck oder sogar an Überheblichkeit denkt oder das mit dem verknüpft. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube auch, dass das häufig so ist. Vielleicht, wenn man jetzt das Elite rausnehmen will, aus einer Angst raus, dass man denen noch mehr wird geben, die sowieso schon viel haben. Und dass das wie scheinbar dieser Chancengleichheit eben wird widersprechen. Es könnte aber auch sein, das habe ich auch manchmal den Eindruck, Hochbegabung ist ja etwas, wo man nicht erwerben kann.
Mhm.
Und dass das wie auch vielleicht etwas ist, wenn man das dann nicht hat, dass das kann einen gewissen Neid auch auslösen und dass man das besser kann aushalten, wenn man es verbindet mit etwas Negativem.
Und manchmal auch das Wort hoch, also zu hoch in Begabung, dass es dann auch etwas gerade auslöst.
Genau.
Wenn du jetzt auf all die Jahre zurückschaust, hat sich in der Wahrnehmung etwas verändert? Was denkst du?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das Wort Begabungen ist heute positiver besetzt wie früher noch. Ist auch, wenn ich jetzt würde wie vergleichen. Ich glaube, früher war noch stärker in den Schulen der Schwerpunkt gewesen auf der Förderung der Schwächeren.
Mhm.
Und heute würde ich sagen, ist jetzt die Begabungsförderung recht in der Breite angekommen. Man könnte wie vielleicht in der Analogie sagen, wie im Sport, der Breitensport.
Mhm.
Das ist viel gängiger wie früher noch. Ich würde aber sagen, es hat auch eine Welle gegeben, wo der Spitzensport, also die Förderung der Hochbegabten, also die an der Schule noch positiv besetzt auch gewesen ist. Und ich erlebe so, dass es gerade im Moment eher wieder so eine Tendenz gibt, wenn die Ressourcen begrenzt sind, dass man in der Schule dann eher wieder die Begabungen allgemein fördert und dann bei den Hochbegabten doch wieder in der Sport.
Mhm.
Also so ein bisschen, wenn man sich muss entscheiden in der Analogie zwischen Breite und Spitzensport, dann geht man auf den Breitensport.
Mhm. Das würde ich so unterstützen, was ich auch in der Praxis gesehen habe. Und wie du es richtig gesagt hast, ich glaube, es liegt oft an den Ressourcen. Weil ich glaube, es gibt viele Lehrpersonen, die schon wetten, und ich weiss, wir kommen ja dann auch noch dazu, die definitiv differenzieren. Das ist, glaube ich, auch mittlerweile etabliert. Aber eben, wir gehen dann noch darauf ein, was es dann wirklich bräuchte. Es gibt ja keine einheitliche Definition von Hochbegabung, aber verschiedene Begriffe, die in diesem Zusammenhang oft fallen. Wie Begabung, besondere Begabung, Hochbegabung und Potenzial. Wie verwendest du die unterschiedlichen Begriffe?
Okay, ich glaube, dort finde ich zuerst noch wichtig, dass man wie es öffnen und klar sagen, es gibt sehr verschiedene Potenzial, Begabungen, Hochbegabungen in sehr verschiedenen Bereichen. Manchmal tut man es einschränken auf die kognitive Hochbegabung, aber es gibt natürlich auch Begabungen im sportlichen Bereich, im musischen Bereich. Also einfach, dass wir das einmal erwähnt haben. Und ja, die Begriffe sind nicht einheitlich genutzt. Ich tue Begabung mit Potenzial gleichsetzen. Auch eine Hochbegabung ist für mich zuerst einmal ein Potenzial und ich misse das nicht an einer Leistung, die jemand schon gebraucht hat. Das ist aber nicht in allen Definitionen so. Vielleicht kommen wir auf das später noch zurück. Wichtig ist, dass es eigentlich immer um eine Abweichung von der Norm geht. Also bei einer Begabung würde man sagen, dort ist jemand schon so ein bisschen besser wie der Durchschnitt. Und je weiter dann jemand abweicht, umso eher wird man von einer Hochbegabung schwätzen.
Mhm.
Wir haben es dann später noch davon, in der Forschung ist es immer noch bei diesen 2%. Dass man irgendwo muss man ja die Grenzen machen, wenn man Untersuchungen macht mit Menschen und will wissen, wie ticken die, was hilft ihnen. Und dann ist in der Forschung immer noch recht etabliert, die obersten 2% zu nehmen.
Aber dort schaut man dann auf alles und nicht eben, wie du am Anfang gesagt hast, auf die einzelnen Begabungen. Das ist dann viel breiter gefasst.
Ja, das kommt dann sehr auf den Bereich an, wo erforscht wird. Es ist schon häufig der kognitive Bereich noch.
Wie wird denn Hochbegabung fachlich definiert? Also ich habe schon gehört, dass es pädagogische oder psychologische Diagnostik gibt.
Ja, die Definitionen sind ein bisschen unterschiedlich je nach Fach. In der Pädagogik ist es noch üblicher, dass man sagt, es ist jetzt für eine Hochbegabung nicht nur wichtig, dass ein Kind gut denken kann, also der kognitive Teil oder die Intelligenz, sondern ein Modell zum Beispiel, wo es geht, sagt, es muss eine hohe kognitive Begabung zusammenkommen mit Kreativität und Motivation, wo man jetzt wie könnte kritisieren, naja, ist das wirklich noch ein Hochbegabungsmodell oder Definition oder ist das eigentlich schon Bedingung für Hochleistung, also eher das Leistungsmodell. Ein anderes Modell, was in Schulen auch häufig eingesetzt wird, ist das vom Howard Gardner von den multiplen Intelligenzen, wo gesagt hat, ja, die sind alle unabhängig und es gibt sprachliche Intelligenz, aber auch eine kinästhetische Intelligenz. Das Modell ist verbreitet, weil es den Blick öffnet auf verschiedene Arten von Kompetenzen, Begabungen. Es enthält aber auch Annahmen, die in der Forschung klar widerlegt sind. Zum Beispiel, dass die unabhängig wären. Das ist so nicht haltbar. Und jetzt im Gegensatz vielleicht zu dem tut man in der Psychologie lieber für jetzt solche, wie Howard Gardner sagt, Intelligenzen, lieber den Begriff Kompetenzen nennen.
Mhm.
Also zum Beispiel soziale Kompetenz. und den Begriff Intelligenz wirklich reservieren für den Kognitivanteil.
Ja, spannend. Bei der Recherche bin ich auch immer wieder der Faustregel begegnet, dass Menschen mit einem IQ ab 130 als hochbegabt gelten. Ich habe es, glaube ich, schon ein bisschen rausgehört, aber gleich noch die Frage, reicht der Fokus auf den IQ?
Also ja, du hast das schon richtig rausgehört. Grundsätzlich ist es natürlich total wichtig, Kinder, Menschen allgemein ganzheitlich zu betrachten. Und je mehr wir uns einschränken, umso einseitiger wird es. Das gilt auch für den Bereich Begabung oder Hochbegabung. Das heisst, wir starten zum Beispiel häufig mit einer Stärkensammlung, dass wir also wie fragen, okay, was macht dir Spass, was kannst du auch gut, wo fühlst du dich ganz bei dir selber. Es wäre total einseitig, eine Person auf eine Begabung zu reduzieren, also zum Beispiel auf kognitive Begabung oder eben auch den IQ. Es ist andersrum aber schon so, das muss ich jetzt als Psychologin sagen, dass die Intelligenz schon der Faktor ist, wo nach wie vor als einzelner Faktor die Schulleistung und zum Teil auch berufliche Leistung oder Erfolg am besten kann vorhersagen.
Also gleich nicht ganz unwichtig und man muss es einbeziehen und wir können mit den Abklärungen ja dann noch dazu, wie das dann genau abläuft. Aber das ist nicht alles.
Genau.
Du hast es vorher schon gesagt, wegen der Leistungen. Wir könnten ja annehmen, dass hochbegabte Kinder oder Jugendliche konstant gute Leistungen bringen. Ist denn das jetzt wirklich so?
Ja, genau. Also vielleicht gerade anknüpfend an das, was ich gerade gesagt habe. Es ist schon so, dass Intelligenz hilft, Schulleistung oder berufliche Leistung vorherzusagen. Mhm. Also ja, sie spielt eine Rolle, auch die vielleicht wichtigste Rolle von einem Einzelfaktor. Gleichzeitig ist es immer ein Zusammenspiel von Intelligenz, vor allen Dingen nachher noch von Interesse, auch Gewissenhaftigkeit und natürlich auch vom Kontext, wo dann nachher zusammen zu guten Leistungen führt. Also vielleicht ein Beispiel, wo wahrscheinlich jeder kann nachvollziehen. Vermutlich zeigt man bessere Leistungen in einem Fach, wenn man die Lehrperson sympathisch findet, wenn man sich gesehen fühlt von dieser Lehrperson. Das wäre jetzt ein typisches Beispiel für den Kontext, der dazukommt.
Was ich auch viel gesehen habe, ist, dass man natürlich Leistungen mit Noten gleichsetzt. Also kann man auch sagen, dass das Potenzial nicht automatisch dann auch Noten voraussagt. Also ich frage mehr, weil wir vielleicht Lehrpersonen oder Eltern auch das Gefühl haben, das Kind muss ja dann immer gute Leistungen bringen.
Auf keinen Fall. Es muss viel zusammenkommen für gute Leistungen. Und dazu kommt noch, dass wir ja alle wissen, wie subjektiv Noten sind. Das heisst, das sind soziale Bezugsnormen. Je nach Klasse, wo jemand drin ist, kann jemand mit der gleichen Mathematik-Schulleistung zum Beispiel Noten von sehr gut bis ungenügend haben.
Welche Rolle spielt vielleicht in dem Zusammenhang auch Unterforderung oder Langeweile bei Kindern, die hochbegabt sind?
Eine sehr grosse Rolle. Wenn wir uns langweilen, passen wir ja früher oder später nicht mehr so gut auf. Mhm. Also vielleicht kann man das nachvollziehen, wenn wir uns vorstellen, wir melden uns für einen Spanischkurs an und sind vielleicht auf einem Niveau von verhandlungssicher, also vielleicht, weiss nicht, C1, C2 und wir wollen die Konversation üben und dann heisst ja, es hat nicht genug Anmeldungen gegeben, man kommt einen gemischten Anfänger in den Kurs. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, der Kurs wird täglich mehrere Stunden gehen, über mehrere Jahre, dann können wir uns auch fragen, wie lange wären wir aufmerksam dabei? Wie wird es uns gehen in dem Kurs? Und ich glaube, wenn man sich dort reinversetzt, kann man sich gut vorstellen, irgendwann passt man nicht mehr gut auf, irgendwann entstehen Lücken, irgendwann weiss man nicht mehr so genau, wie kann ich eigentlich mein Niveau einschätzen, weil ich schaffe ja eigentlich nie an meiner Leistungsgrenze. Das heisst, es kommen dann irgendwann viel mehr Selbstzweifel vielleicht, wie ich vorher hatte.
Also wenn Kinder oder Jugendliche ihr Potenzial nicht können ausschöpfen oder eben gar nicht kennen, was passiert, wenn das Potenzial unerkannt bleibt?
In den meisten Fällen ist das vermutlich so, dass man Hochbegabung nicht identifiziert und man weiss von grossen Untersuchungen, dass in den meisten Fällen das nicht ein Problem darstellt, dass die Kinder sich auch so gut entwickeln. Aber wenn die Passung nicht stimmt oder sogar gar nicht stimmt oder wenn Unterforderung sehr lang andauert und es gibt keine anderen Möglichkeiten für die Kinder und Jugendlichen an ihre Grenzen zu gehen, dann können Probleme oder sogar grosse Probleme entstehen.
Erlebst du das? Ich weiss gar nicht, wie viel schaffst du direkt mit Kind?
Mittlerweile nicht mehr so viel wie früher noch, aber ich würde jetzt mal sagen, wir sind ja eine nachgeordnete Stelle. Das heisst, wir fragen auch in der Regel die Leute, sind sie denn schon beim schulpsychologischen Dienst gewesen? Das heisst, die Menschen, die zu uns kommen, die haben in der Regel Schwierigkeiten im Schulsystem.
Wie zeigt sich denn eine langfristige Unterforderung, wie zeigt sich die oder was hat die für Auswirkungen? Was kommst du da so mit über?
Wenn wir uns das an dem Spanischkurs vorstellen, meistens hat es zuerst einmal psychische Auswirkungen. Also es kann Unsicherheit, Selbstzweifel auslösen. Es kann aber auch Ärger und Frustration auslösen. Mit solchen Gefühlen kann es dazu kommen, dass die Kinder und Jugendlichen stark auffälliges Verhalten zeigen, was durchaus auch zum Beispiel einer Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsstörung, also einem ADHS, ähneln kann. Also die zeigen sich nachher auch körperlich unruhig, sind vielleicht ein bisschen impulsiv, aufmüpfig. Also neben diesen Auffälligkeiten, sowohl im Fühlen wie im Verhalten, kann es aber auch zu grossen Leistungsproblemen kommen. Mhm. Eben, wenn du Lücken hast, dann kommen vielleicht auch Misserfolgserlebnisse und irgendwann hast du den Eindruck, ich kann es eigentlich sein lassen.
In einzelnen Klassen ist ja die Schere von den Leistungen jeweils sehr gross. Wir versuchen, die Mühe haben, zu unterstützen und zu fördern. Und das Angebot ist da deutlich grösser mit SAPs, die unterstützen, mit DATS, Logopädie und Psychomotorik und so weiter. Bei Kindern, die stark oder sehr stark sind, denken wir schnell, die schaffen das auch alleine. Du hast schon gesagt, es geht da auch ganz fest um Ressourcen. Aber trifft das auf hochbegabte Kinder zu?
Das trifft wahrscheinlich in der Mehrheit auf hochbegabte Kinder tatsächlich zu. Zeigt zum Beispiel die grosse Marburger Studie, die gemacht worden ist. Es ist allerdings so, dass es trotzdem sehr tragisch kann sein für den Teil, wo es nicht zutrifft. Also wo ein starker Leidensdruck eigentlich rum ist. Der muss nicht nach aussen gedreht sein, der kann sich auch nach innen wenden. Und dort finde ich sehr schade, wenn dann angesichts von knappen Ressourcen in der Analogie vom Sport mehr in den Breitensport investiert und nicht mehr in den Spitzensport und automatisch von der Begabung schliesst und nicht schaut, wo ist denn wie viel Leidensdruck.
Mhm.
Das würde ich mir wünschen, dass man mehr die individuellen Bedürfnisse im Blick hat und dass man im Prinzip schon alle SchülerInnen dort abholt, wo sie Bedürfnisse haben.
Das ist sicher wünschenswert. Bevor wir zusammen anschauen, wie sich Hochbegabung zeigt und ob eine Abklärung sinnvoll ist, hören wir uns jetzt zusammen Kinder an. Ich habe sie gefragt, ob sie wissen, was Hochbegabung ist und wie sie sich zeigt. Wir hören zusammen rein.
Hochbegabung ist, wenn man so ohne zu lernen etwas weiss.
Also, wenn man mega schlau ist.
Also, ich würde sagen, Hochbegabung ist für mich sozusagen, wenn man halt etwas fast am besten kann. Also, jeder kann etwas gut, aber man hat das als Talent.
Also, ich stelle mir unter Hochbegabung vor, wenn jemand etwas sehr gut kann. Wie zum Beispiel, wenn jemand sehr gut rechnen kann und halt besser als die anderen kann rechnen, zum Beispiel.
Ich habe noch nie von dem gehört.
Also, es ist einfach, wenn man etwas ganz gut kann. Also, es ist bei Erwachsenen so, aber es kann auch bei Kindern so sein.
Also, ich verstehe, unter Hochbegabung ist, wenn jetzt ein Mensch mehrere Sachen sehr gut kann.
Ja, meine Schwester hat auch eine Hochbegabung und das ist halt auch der IQ ist mega hoch. Sie lernt halt nicht so viel. Also sie lernt vielleicht so eine halbe Stunde pro Tag und andere Schulkollegen von ihr lernen manchmal so 2,5 Stunden und es reicht noch nicht. Ich glaube, das ist einfach für sehr schlaue Kinder, wo die normale Schule zu langweilig für sie ist. Und dann können sie wie auf eine Schule oder ab und zu in eine Schule, die für sie spezieller ist, wo sie schwierige Sachen so machen können.
Ich weiss leider nicht, was Hochbegabung ist.
Also für mich ist Hochbegabung wie so für zwei Sachen. Erstens halt, wenn man eine recht hohe IQ hat. Und zweitens so, wenn man irgendwie eine besondere Gene hat und nachher in einer Sportart super gut ist.
Ein höheren IQ, sehr schlau, besondere Gene und in etwas oder in mehreren Sachen besonders gut. Die meisten Kinder haben schon von Hochbegabung gehört oder gut abgeleitet. Was ist dir spontan durch den Kopf? Was zeigen die Aussagen über das Bild von der Hochbegabung?
Ich finde, sie sind ein wirklich guter Spiegel von einerseits recht differenzierten Vorstellungen davon und andererseits eben auch genau dem Mythos, den wir vorher besprochen haben, nämlich der Gleichsetzung von Hochbegabung oder dem grossen Potenzial und Leistung. Also dass, wenn man etwas gut kann oder ohne zu lernen oder gehen, machen es aus.
Mhm.
Sehr differenziert habe ich die Aussage von dem Mädchen gefunden, dass die ältere Schwester nur eine halbe Stunde müsse lernen. Das, finde ich, spiegelt die Realität schon viel besser wieder. Man muss auch etwas investieren, halt vielleicht nicht ganz so viel.
Sie hat ja wahrscheinlich eben auch Erfahrung, weil sie es ja mitbekommt.
Genau, viel konkretere Erfahrung.
Ja, genau. Was ich übrigens auch sehr schön gefunden habe, dass ich noch möchte sagen, ist, als ich Kind gefragt habe, was Hochbegabung ist, dass ich ja nie etwas Negatives wahrgenommen habe oder irgendwie schon fast ein bisschen eben das, wo das Bild vielleicht so ein bisschen hat, dass man könnte meinen, ah, die oder ja. Also das habe ich auch schön gefunden. Die haben einfach geantwortet, als wäre es eben etwas ganz Normales.
Ja, und gleichzeitig aber auch etwas ganz Spezielles. Also das eine Kind, das zum Beispiel dann gesagt hat, ja, die gehen dann in spezifische Schulen. Das ist so das Bild von, es ist total exzeptionell, oder?
Ja, stimmt.
Ist noch spannend.
Nach der Begriffsklärung und der Grundlagen möchte ich jetzt anschauen, wie sich Hochbegabung zeigt und wie es mit Abklärungen aussieht. Was können Anzeichen für Hochbegabung bei Kindern und Jugendlichen sein?
Das ist natürlich je nach Bereich sehr unterschiedlich. Wenn wir uns jetzt kognitive Hochbegabung anschauen, dort würde ich sagen, ist zum Beispiel eine lange Konzentrationsfähigkeit, dass man schnell lernen kann, dass man ein gutes logisches Denkvermögen hat, auch vielleicht Fragen stellt, die so mehr in die Tiefe gehen, eine grosse Neugier hat. Aber all das hängt stark vom Umfeld ab. Wenn man sich so ein bisschen leistungsfindliches Umfeld vorstellt, wie das manchmal in Klassen ist von 13- bis 17-Jährigen, wie uns ist das so Sek-Niveau, oder? Dann versuchen viele Hochbegabte ihre Fähigkeiten zu verstecken.
Wieso?
Um nicht aufzufallen, um eben nicht ein Streber, wie du am Anfang gesagt hast, zu sein. Oder manche sagen, gut sein ist gut, aber der Beste sein ist total uncool. Das heisst, man muss ganz fest aufpassen, wie viel Leistung darf ich zeigen.
Ja, wenn ich an meine Zeit als Lehrer denke, dann habe ich kein Kind mit Hochbegabung gehabt. Aber ich gehe fest davon aus, dass in 8 Jahren das wahrscheinlich anders gewesen ist. Ich habe es aber nicht erkannt. Gibt es hochbegabte Kinder, die vielleicht deutlich weniger auffallen, die sich eben anpassen, wie du es gerade gesagt hast, oder unter dem Radar bleiben?
Ja, ganz sicher. Also wenn wir jetzt von dieser ganz strengen Definition ausgehen, dass nur 2% hochbegabt sind, oder? Dann wäre das ja jedes 50. Kind. Wenn wir jetzt mal grob davon ausgehen, dass es 25 Kinder pro Klasse hat, wäre es in jeder zweiten Klasse ein Kind. Das heisst, ja, die Wahrscheinlichkeit ist schon hoch, dass dir das auch begegnet ist. Und dann haben wir die strenge Definition angelegt. Also stark überdurchschnittlich begabte Kinder hast du mit grosser Sicherheit gehabt.
Also mir ist tatsächlich ein Bube in den Sinn gekommen. Also eigentlich, nein, 2 Buben sind mir rückblickend jetzt in den Sinn gekommen, wo ich gedacht habe, ja, dort könnte das vielleicht der Fall gewesen sein.
Ja, also ich glaube, du bist ja auch in guter Gesellschaft. Viele Lehrpersonen orientieren sich an wirklich exzellenter Leistung, oder? Und sonst erkennen sie Begabung nicht so gut. Und was jetzt auch nicht ganz untypisch ist, dass die Buben einfallen.
Wirklich, warum?
Ja, weil einerseits geht man davon aus, dass Mädchen mehr dazu neigen, ihre Begabungen zu verstecken, weil ihnen vielleicht, auch sozialisationsbedingt, noch wichtiger ist, dazuzugehören. Weil bei den Buben vielleicht auch noch erlaubter ist, ein bisschen rauszustehen. Und weil manche Buben mehr wie noch Mädchen mehr dazu neigen, dass wenn sie frustriert sind, das auch sich in störendem Verhalten zeigt. Und bei den Mädchen mehr mit, so mir sagen, dem internalisierenden Verhalten.
Sehr spannend, ja, das habe ich mir noch gar nie überlegt. Aber das mit den angepassten Mädchen, also das wissen wir ja eigentlich.
Genau.
Gibt es noch andere Gruppen oder Kinder, die vielleicht weniger auffallen?
Ja, das gibt es. Also danke, dass du das noch erwähnst. Einerseits gibt es die SchülerInnen mit Deutsch als Zweitspruch und auch SchülerInnen aus eher bildungsfernen Familien, die in der Regel nicht so auffallen oder wo man die Begabung nicht so vermutet. Und auch, das gilt auch für alle doppelt Auffälligen, also wie schon eine Besonderheit haben, zum Beispiel Kinder mit ADHS, wo man nicht erwartet, dass dort parallel auch noch eine besondere Begabung sein könnte.
Sehr begabt sein, das klingt ja auch nach einem Geschenk. Gibt es aber auch Seiten, die problematisch oder anstrengend sind, also einerseits für das Kind selber, aber auch für die Menschen rundherum?
Das gibt's. Ich würde sagen, das gibt's vor allen Dingen dann, wenn das Umfeld eher negativ oder zumindest ambivalent reagiert. Weil wir alle wollen dazugehören, wir wollen uns nicht ausgestoßen fühlen und wir wollen uns auch nicht müssen verstecken. Dann kann es zu Schwierigkeiten führen oder wenn auch, wir haben es vorher schon davon gehabt, dass manchmal das Potenzial und Leistung gleichgesetzt wird und man dann automatisch sehr oder exzellent die Leistung erwartet und das kann auch einhergehen mit Versagensängst, dass man wieder den Eindruck hat, ich werde diesen Erwartungen sowieso nie gerecht.
Ich habe viel gelesen, dass auch Perfektionismus, dass das auch ein Thema ist. Nimmst du das auch so wahr?
Ja, eben genau dann, wenn man die Vorstellung hat, Hochbegabung müsste mit exzellenter Leistung einhergehen. Wichtig finde ich noch, Perfektionismus ist ja nicht per se negativ, sondern eigentlich, hohe Ziele sind gut, nur wenn sie verbunden sind mit so Versagensängsten, dann wird es zu einer Belastung.
Wenn der Leidensdruck dann dazu kommt.
Genau.
Du hast es vorher schon gesagt, dass Hochbegabung manchmal erst sichtbar wird, wenn noch etwas anderes dazukommt. Das nennt man dann twice exceptional. Auf Deutsch zweifach außergewöhnlich. Warum können Hochbegabung, ADHS, wo du auch schon angesprochen hast, Autismus oder Lernstörungen zusammen auftreten?
Also es ist tatsächlich so, dass es manchmal vorkommen kann, dass wenn ein Kind für eine ADHS-Abklärung angemeldet worden ist und man eigentlich gar keine Hochbegabung vermutet, dass dann aber eine Hochbegabung rauskommt. Also sprich, es ist genauso, wie ich vorher beschrieben habe, bei langer Unterforderung zeigt das Kind Verhalten, wo an Symptome vom ADHS erinnert, aber es ist eigentlich gar kein ADHS. Es kann andererseits aber natürlich auch vorkommen, dass beides zusammen auftritt, nicht häufiger wie bei den durchschnittlich Begabten. Aber das kann vorkommen, wie man sich's ja so erklären kann. Es ist eine psychische Erkrankung. Es ist zum Beispiel bei einer depressiven Erkrankung. Und die kann jeder treffen, also auch besonders Begabte.
Würdest du sagen, dass es aber auch an unserer Wahrnehmung oder an dem, wie wir Kinder und Jugendliche wahrnehmen, liegt, dass eben Auffälligkeiten, die in einem ADHS ähnlich sind, für uns einfacher sind zu erkennen als eben jetzt Hochbegabung? Dass es zuerst das andere braucht, dass man die Hochbegabung vielleicht erkennt?
Ja, also gerade die, wir sagen, diese externalisierenden Auffälligkeiten, alle störenden Verhaltensweisen, ist natürlich etwas, wo man nicht so einfach ignorieren kann als Lehrperson. Sondern man muss sich dann damit auseinandersetzen, stellt sich vielleicht auch die Frage, wo dran kann das liegen. Meine Erfahrung ist, dass leider schnell der Schluss ist, ja, das ist ein ADHS.
Mhm.
Und auch Fachpersonen zu wenig schauen, wie könnte man das Verhalten sonst noch erklären.
Mhm. Besteht da nicht Gefahr, dass sie eben sehr oft falsch eingeschätzt werden?
Ja, also es kann durchaus vorkommen, dass man ein ADHS vermutet und es ist eigentlich eine Unterforderung oder eben eine Hochbegabung dahinter sogar. Andersrum kann es aber eben auch schwierig sein, beides zu erkennen. Weil Kinder, die doppelt auffällig sind, kriegen ja zum Beispiel in der Klasse am Anfang nur vielleicht 20% mit, was die Lehrperson sagt, wenn sie ein ADHS haben, und können trotzdem noch durchschnittliche Leistungen zeigen. Jetzt aber eine Lehrperson, die sich auf der Suche nach Hochbegabung an Leistung orientiert, vermutet dort nicht eine Hochbegabung, sieht aber auch das ADHS nicht, weil die Leistungen sind ja noch durchschnittlich.
Aha.
Und bei diesen doppelt Auffälligen kann das eine grosse Gefahr sein, dass man auch beide Auffälligkeiten nicht erkennt.
Bei vermuteten Neurodivergenzen stellt sich als Eltern, aber auch als Lehrer oder Fachpersonen immer wieder die Frage von einer Abklärung. Wann ist eine Abklärung sinnvoll und wann nicht?
Das finde ich eine ganz wichtige Frage. Es ist tatsächlich so, dass im Idealfall, wenn so die Binnendifferenzierung wirklich funktioniert, wenn Lehrpersonen wirklich diesen Kindern und Jugendlichen Aufgaben geben, die einem Niveau entsprechen, wo ich weiss, dass das bei vielen Lehrpersonen das Ideal ist, aber Stichwort Ressourcen auch sehr schwierig ist umzusetzen, dass dann eine Abklärung eigentlich nicht nötig ist, weil dann merkt eine Lehrperson, was muss ich anbieten, dass das Kind gut reagiert. Ich würde sagen, Abklärungen machen dann Sinn, wenn es nicht möglich ist, über verschiedene Angebote herauszufinden, wie hoch ist das Niveau, oder wenn alle Möglichkeiten im Unterricht ausgeschöpft sind, oder wenn es wie eine objektivere Aussage braucht, entweder für Zulassung in eine Fördermassnahme, oder wenn Eltern und Lehrpersonen zum Beispiel einen sehr unterschiedlichen Eindruck haben, und natürlich, wenn Leidensdruck beim Kind vorhanden ist.
Was würdest du sagen, was kann Diagnostik überhaupt leisten?
Das, was ich gerade wie schon erwähnt habe, es bietet eine objektivere Einschätzung. Weil nur im Test kannst du ja die Leistung von einem Kind direkt mit der Leistung von gleichaltrigen Kindern vergleichen. Voraussetzung ist aber auch dort, dass ich als Person, die den Test anleitet, gut ein Verhalten beobachte. Also wie darauf achte, ob das Kind auch in der Testsituation wirklich sein Potenzial zeigen kann. Oder zum Beispiel durch Konzentrationsschwierigkeiten. Auch dort dran Kinder wird das Potenzial zum Zeigen.
Mhm.
Das finde ich noch wichtig, das wird oft unterschätzt, dass man sagt, ja, man schickt jemanden, wo man eine Minderleistung vermutet, in eine Testung und geht davon aus, dort kommt es dann raus. Aber eine Testung ist natürlich auch eine Leistungssituation.
Mhm. Ja, klar, das macht Sinn.
Vielleicht dort noch etwas, was mir wichtig ist zu erwähnen, wenn du fragst, ja, was kann gute Diagnostik leisten? Es gibt ja auch Screenings, also dass man eigentlich auf Verdacht testet. Das findet häufig in Gruppen statt. Das ist vor allen Dingen in der Forschung bislang eingesetzt worden. Und man hat aber können feststellen, dass die Risikogruppen, über die wir vorher geschwätzt haben, also Mädchen oder Kinder mit Deutsch als Zweitspruch oder bildungsferne Familien, dass die Kinder viel mehr Chancen haben, identifiziert zu werden durch solche Tests.
Das heisst, das würde man dann in einer ganzen Schulklasse oder durch eine Gruppe, aber dass man das, wer würde denn das durchführen? Oder kennst du so Situationen, wo das gemacht wird in der Schweiz?
Ich kenne ganz selten so Situationen und das ist natürlich heikel, genau. Mhm. Wer führt es durch? Das ist das eine. Und das andere auch, wie wird es kommuniziert? Was macht man hinterher mit den Ergebnissen? Man muss auf jeden Fall die Eltern natürlich um Erlaubnis fragen davor. Und es ist auch darum heikel, weil nicht alle Kinder in einer Gruppensituation ihr Potenzial können zeigen. Kann man sich vielleicht vorstellen, wenn ich eher länger muss überlegen und dann eben schreibe schon wie verrückt, dann komme ich auch unter Druck.
Ja, interessant, wie sich das dann zeigt. Jetzt vielleicht aber ganz grundlegend für Eltern, die zuhören. Gleich kann eine Diagnose oder eine Abklärung, kann die entlastend sein?
Auf jeden Fall. Also es ist einerseits gibt es einem wie eine Erklärung. Was ist eigentlich los mit mir? Warum fühle ich mich vielleicht anders? Oder warum nervt es mich so, wenn es langsam geht in der Schule? Es ist aber auch eine Möglichkeit, dass das Umfeld etwas besser versteht. Also dass man wie, ja, dann auch selber eine Idee davon überkommt, warum ist das für ein Kind so belastend. Voraussetzung für das ist, dass ein möglichst differenziertes Verständnis von Begabung um ist. Wenn ich Begabung als etwas verstand, was mir in den Genen liegt, wie das Kind vorher, oder? Dann besteht die Gefahr, dass wenn ich dann einen Fehler mache und habe die Vorstellung, ich bin begabt und das liegt in meinen Genen, dass ich dann an mir zweifle und denke, oh, vielleicht bin ich doch nicht begabt. Mhm. Und dann würde ich anfangen, Aufgaben zu vermeiden, wo ich möglicherweise Fehler mache. Und dann verbaue ich mir eigentlich die Chance, mein Potenzial zu entwickeln. Also ja, es kann eine grosse Chance sein, es kann eine grosse Entlastung sein, es kann auch ermöglichen, dass ich in Kontakt mit Gleichgesinnten komme, was ganz wichtig ist, auch für die Identitätsentwicklung. Aber es kann auch eine Gefahr darstellen, wenn ich es wie falsch verstand oder zu einseitig anschaue.
Mich würde noch wundern, wie überhaupt so eine Abklärung aussieht. Ich habe gelesen, dass es Intelligenztests gibt, aber eben auch eine Potenzialanalyse. Kannst du ein bisschen erzählen, wie das aussieht?
Gern. Das sieht sicher ein bisschen unterschiedlich aus, je nachdem, wer es macht. Ich tue die ganze Familie einladen zu einem ersten Gespräch, tue zu einer Stärkensammlung meistens einladen und lasse mir erzählen, wo die Eltern und auch die Lehrpersonen in der ganzen Entwicklung etwas beobachtet haben, was vielleicht für eine solche Hochbegabung könnte sprechen, was vielleicht aber auch dagegen. Die Lehrpersonen tue ich, wenn irgendwie möglich, früh einbeziehen, weil man sie meistens ja nachher für die Förderung spätestens auch braucht und weil sie eine ganz neue und eigene Perspektive reinbringen. Sie haben den Vergleich und sie haben auch eine Aussage, wie verhaltet sich ein Kind in einer ganzen Klasse. Zum Beispiel bei Kindern mit ADHS ist es natürlich einfacher, wenn sie sich daheim im ruhigen Setting der Schulaufgaben widmen, als wenn sie in einer ganzen Klasse unterwegs sind. Nach dem Gespräch tun wir dann zur Testung einladen. Ich tue in der Regel zwei Testverfahren vorher auswählen, die im besten Fall zu dem Potenzial passen von einem Kind. Also zum Beispiel tue ich für ein Kind mit Deutsch als Zweitspruch nicht Tests auswählen, die viel verbale Fähigkeiten voraussetzen. Ich tue auch genau beobachten in dieser Testsituation, wie verhaltet sich das Kind? Ist es wirklich an seinem Potenzial? Hat es vielleicht Angst? Und ich dann sage, ich weiss es nicht.
Aha.
Und dann am Schluss führe ich alle Informationen zusammenführen und mit den Eltern zusammen überlegen, was passt noch nicht, brauche ich eventuell noch mehr Informationen und natürlich, was leiten wir aus dem ab? Aha. Die Diagnostik sollte ja nie für sich stoßen, sondern ist dann einfach der Ausgangspunkt oder der Startpunkt von Förderung.
Danke für die Ausführung. Das ist eigentlich immer sehr interessant, wie das dann wirklich ausgesehen oder was man selber für Vorstellung hat, was denn da passiert. Wie gross ist das Risiko von einer Fehldiagnose?
Ja, es ist schon wichtig, ganz genau zu beobachten, weil die allermeisten Testverfahren, die auf dem Markt sind, sind nicht entwickelt worden für die Diagnostik von besonderen Begabungen. Das heisst, sie haben zu wenig schwierige Aufgaben drin. Das bedeutet auch, man muss manchmal bei ganz einfachen Aufgaben starten, wo sehr begabte Kinder wie das Gefühl haben, ja, das kann es ja jetzt nicht sein. Und wo sie auch ähnlich wie in der Schule anfangen, nicht mehr richtig aufzupassen. Und wenn dann plötzlich ein Sprung kommt, wo es schwieriger wird und sie immer noch, ich sage jetzt mal, mit 10% vom Hirn nicht antworten, dann passieren frühe Fehler, die aber dem Potenzial überhaupt nicht entsprechen.
Mhm. Also auch dort muss man auch wieder ein bisschen genauer heranschauen. Das machst du dann ja wahrscheinlich auch. Dir wird das wahrscheinlich dann auffallen, wenn das so wäre, oder?
Genau.
Besteht nicht auch Gefahr, dass so eine Diagnose ein Etikett werden kann?
Ja, also einerseits natürlich, wenn die eigene Vorstellung, wir haben vorher schon ein bisschen darüber geschwätzt, einseitig ist, wenn ich mich zu fest auf das konzentriere, wie ich das Gefühl habe, nur das macht mich aus. Und natürlich auch, wenn ich eben eine Vorstellung habe, die nicht hilfreich ist von Begabung. Und wenn das Umfeld entsprechend etikettierend reagiert.
Abklärungen haben in den letzten Jahren sehr zugenommen und ich habe von verschiedenen Lehrpersonen gehört, dass Eltern heute trotz Tabu schneller mal sagen, dass ihr Kind hochbegabt sein könnte. Wie hat sich das aus deiner Sicht verändert?
Das kann ich oder das können wir hier im ZEB nicht bestätigen. Wir haben jetzt nicht mehr Anmeldungen mit dieser Thematik als vielleicht noch vor 8 Jahren. Mein Eindruck ist eher, dass viele Eltern genau wie ihre Kinder auch nicht auffallen wollen. Dass also hinter einer Anmeldung zu einer Abklärung für Hochbegabung schon häufig Leidensdruck steht. Das heisst nicht, dass es auch einzelne Familien gibt, wo sehr auffälliges Verhalten vom Kind herum ist. Und natürlich manchmal auch die Hoffnung besteht, könnte man das vielleicht mit einer Unterforderung erklären und eben zum Beispiel nicht mit dem ADHS. Mhm. Es ist aber in meiner Erfahrung nicht der Regelfall.
Wir hören uns jetzt nochmal Kinder an. Da habe ich sie gefragt, wie es für sie ist, wenn sie über Stärken reden.
Also ja, ich kann schon über meine Stärken reden, aber ich weiss nicht immer so richtig, was sie jetzt genau sind.
Es ist mir schwer gefallen, meine Stärken zu nennen beim Elterngespräch.
Man denkt, vielleicht kann man das gar nicht so gut, also will man nicht sagen, dass man es gut kann, weil dann hat man Angst, dass die anderen denken, man tut sich bluffen oder so.
Das ist ein bisschen blöd, wenn nicht alle wissen, was jemand gut kann und was er nicht so gut kann. Und halt, vielleicht ist es cool, wenn man so ein bisschen besser ist, aber halt trotzdem auch, wenn du nicht der Beste bist, ist es dann auch nicht so cool.
Also bei mir kommt es darauf an, wenn es in den Leuten sind, die ich gut kenne, fällt es mir nicht so schwierig, aber wenn es in fremden Leuten sind, fällt es mir manchmal schwierig.
Also mir fällt es eigentlich auch nicht so schwer zu sagen, was ich gut kann und was nicht, weil es ist etwas ganz Normales und wenn die anderen halt lachen oder so, dann ist mir das auch egal, weil es sind halt einfach meine Stärken.
Ich kann es eigentlich auch, aber es fällt mir auch ein bisschen schwer manchmal, ja. Es macht einfach irgendwie etwas, also manchmal geht es einfach nicht, ja.
Ich sage es nicht so gerne, weil dann denken vielleicht andere, dass ich flex oder so.
Ja, ich kann gut über dich reden, aber mach es jetzt nicht gut viel.
Ich wollte mich halt eigentlich nicht blöffen. Das fühlt sich halt manchmal ein bisschen komisch an, sagen, ja, das kann ich mega gut.
Ich würde niemals sagen, das kann ich mega gut, weil ich finde nachher so, das tut dann ein bisschen komisch, wenn ich das sagen.
Also sehr viel, wenn man halt wirklich sein Talent sagt und halt nicht wirklich jeder davon weiss, sagen sie immer so, als ob du legst doch, du kannst das doch nicht und so. Du musst es mir beweisen und das nervt halt.
Einige können gut über ihre Stärken reden, aber viele haben Mühe, ihre Stärken selber zu erkennen und sie auch zu benennen, oft aus der Angst heraus, dass sie könnten bluffen. Ist das auch trainiert?
Es hat ganz bestimmt etwas mit unserer Haltung als Gesellschaft zu tun. Also ich finde erstens die Frage super, die du den Kindern gestellt hast. Ich tue manchmal in Fortbildungen auch Fragen, stellt euch vor, egal ob es stimmt oder nicht. Ihr hättet und wüsstet, ihr habt einen IQ um die 140 rum. Würdet ihr offen über das schwätzen? Im Kollegenkreis oder vielleicht bei der Arbeit. Die meisten sagen nein, auf keinen Fall.
Mhm.
Und ich glaube, eben, ich finde die Aussage unglaublich differenziert, weil sie bringen zwei Aspekte voll auf den Punkt. Das eine, gut sein ist in der Schweiz wünschenswert, aber der Beste sein, wie sagt er eben so schön, das ist dann doch uncool. Das finde ich sehr schade, dass unsere Gesellschaft so reagiert. Und das Zweite, das glaube ich, ist auch ganz weit verbreitet, das ist die Angst, ich bin dann auf dem Prüfstand, wenn ich irgendwie würde sagen, ich kann etwas gut oder sogar besonders gut.
Mhm.
Und ich glaube, das ist sehr schade, dass wir erwarten, wenn jemand sagt, ich kann etwas gut, dass es dann auch immer so muss sein in der Leistung.
Das hat ja der eine Bube gesagt, oder? Dann muss man es beweisen.
Genau.
Oder sonst tut man eben nur flexen.
Ganz genau. Und zwar immer, oder? Wenn ich dann einen Fehler würde machen, dann würde es zeigen, ja, es kann doch gar nicht sein.
Wie nimmst du das wahr, wenn sie bei dir sind und die Stärkensammlung machen? Ist das, weil es ein geschützter Rahmen ist, einfacher oder nimmst du das dort auch wahr?
Das kommt auch darauf an, wie ich es einführe. Wenn ich nur sage, welche Stärke hast, dann kommt auch manchmal, weiss nicht, glaube nicht so. Und wenn ich wie sage, was machst du gern, dann ist es eine ganz andere Frage, weil dann tue ich nicht erwarten, es muss exzeptionell sein. Und ich glaube, wie hoch hängt die Messlatte, wenn wir von Stärken schwätzen, ist ganz wichtig.
Ich habe ja mit der Silvia Schmuckli und ich glaube, du hast mir gesagt im Vorgespräch, du hast voll gegelassen über Stärken. Und dort habe ich eben eigentlich ganz viel schon über das gelernt. Und ja, ich kann wirklich empfehlen, dass man die nochmal nachlässt, weil es einfach gut tut, wie man eben einen guten Zugang vielleicht auch zu den eigenen Stärken findet oder wie man auch über die kann reden.
Unbedingt.
Im letzten Teil schauen wir an, was Kinder und Jugendliche mit Hochbegabung brauchen und was wir als Erwachsene können leisten. Eine Diagnose allein reicht nicht, wie das Karjenny in der Podcast-Folge zu ADHS auch gesagt hat, ist das Umfeld und die Beziehung sehr entscheidend. Das hast auch du gesagt. Schauen wir zuerst auf die Eltern und die Erziehungsberechtigten. Wir haben schon darüber geredet, was Anzeichen für Hochbegabung können sein. Gibt es auch Hinweise in der ganz frühen Kindheit?
Ja, also die Anzeichen, über die wir geschwätzt haben, zum Beispiel schnelle Auffassungsgabe, viel Neugier, das kann sich sehr früh zeigen. Es ist aber so, dass das auch nochmal einen Entwicklungsvorsprung kann widerspiegeln, wo sich nicht notwendigerweise dann später auch noch zeigen muss. Wirklich stabil ist zum Beispiel eine Intelligenz erst ab etwa 8 bis 10 Jahren.
Mhm.
Darum ist wie wichtig, dass man auch früher Testungen, wenn sie stattfinden, nicht zu viel Gewicht gibt.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, das Kind ist hochbegabt, wie können Eltern die vorhandenen Potenziale stärken, ohne jetzt auch vielleicht unnötigen Druck aufzubauen?
Ganz wichtig ist, dass Eltern genau anschauen. Wo hat mein Kind Freude? Was macht es gern? Wofür interessiert sich's? Und dann dort ein breites Angebot machen. Eingehen auf die Interessen. Wichtig finde ich dort noch, ich erlebe Eltern dann manchmal als irritiert oder verunsichert, wenn ein Kind zum Beispiel früh ein Interesse für Zahlen und Buchstaben zeigt und dann plötzlich von einem Tag auf den anderen nicht mehr lesen will und dann vielleicht irgendwie, weiss doch auch nicht, will Lego spielen. Und dass man das nicht als etwas Irritierendes sieht oder als etwas, was potenziell problematisch ist, sondern als ganz normal. Weil in dem Alter tun sich alle Entwicklungsbereiche parallel entwickeln. Soziale Entwicklung, motorische Entwicklung, kognitive Entwicklung. Und dass die Eltern wie sich selber können sagen, jetzt ist einfach etwas anderes dran.
Dass man auch als Eltern nicht den Fokus auf die Leistung dann setzt.
Genau, und auf die kognitive Leistung, sondern wie dann das Vertrauen hat, jetzt entwickelt mein Kind, geht etwas anderes.
Wie kann man verhindern, dass sich jetzt ein Kind nur über die Leistungen definiert?
Ich glaube, das eine ist, dass man nicht nur auf Leistung positiv, also wertschätzend oder mit Lob reagiert. Und das andere vielleicht noch wichtiger ist, dass man selber ein Vorbild ist, sich nicht nur über Leistung zu definieren.
Gibt es noch etwas, wo du glaubst, das würde hochbegabten Kindern helfen?
Hochbegabte Kinder sind in erster Linie einfach Kinder wie alle anderen auch. Das heisst, sie brauchen Liebe und Zuwendung und Verständnis. Vielleicht auch noch wichtig ist, nicht jedes Problem fürs Kind zu lösen, sondern wie gemeinsam mit dem Kind nachdenken, was könnte jetzt helfen.
Du hast gesagt, zusammen mit dem Kind, das wollte ich auch schon fragen. Wie fest tut man eigentlich das Kind in das Ganze einbeziehen?
So viel wie im Alter entsprechend möglich. Weil ich tue ein Kind mit dem ja auch ermächtigen, dass es partizipieren kann, auf dem Niveau, wo es sich einbringen kann.
Was kann Eltern helfen, wenn das Verhalten von einem Kind dann auch sehr intensiv wird oder sogar fordernd?
Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man generell auf eine gute Balance von Anspannung und Entspannung schaut. Wir haben jetzt vorher schon viel darüber geschwätzt, dass es wichtig ist, auf Bedürfnisse vom Kind zu schauen. Genauso wichtig ist es aber im Sinn von einem Modelllernen, auch gute eigene Grenzen im Blick zu haben. Mhm. Also wenn ich wie zum Beispiel merke, jetzt langt's mal mit diskutieren. Mhm. Ich habe den Nerv jetzt nicht mehr. Dann darf ich auch zu dem stehen und darf auch die Grenzen einfordern und den Respekt vor dieser Grenze. Weil letztlich sind wir Vorbilder für unsere Kinder.
Ein weiterer zentraler Ort für die Entwicklung ist die Schule. Wenn Kinder nicht ausreichend gefordert werden, kann das zu Frust, Rückzug oder Leistungsvereinigungen führen, wie du schon gesagt hast. Was macht den förderlichen schulischen Umgang mit hochbegabten Kindern aus?
Das ist eine grosse Frage. Ich probiere sie kurz zu beantworten. Ideal ist, wenn eine Lehrperson die Ressourcen hat, jedes Kind gut zu beobachten, Verständnis für das Kind zu entwickeln, verstehen, wo das Kind steht und was es jetzt braucht und entsprechende Angebote zu machen. Und zwar konkrete Angebote und das auch umsetzt, nicht etwas verspricht. Wir könnten vielleicht auch mal ein Projekt machen oder so und das nachher nicht umsetzt. Generell ist total wichtig, Erklärungen und Übungen wegzulassen, wenn die Lehrperson das Gefühl hat, ein Kind beherrscht das schon.
Aha.
Nicht zur Sicherheit sagen. Also, oder auch nicht Zusatzaufgaben anbieten, wenn ein Kind schneller fertig ist. Weil dann habe ich ja als Kind die Vorstellung oder ja, den Eindruck, ich muss doppelt arbeiten. Das wäre ja wie unfair, oder? Und auch wenn ein Kind ein Angebot nicht sofort annehmen, überlegen, wo dran könnte es liegen. Zum Beispiel hat ein Kind vielleicht Angst, die Aufgabe nicht lösen können.
Aha.
Oder aufzufallen und vielleicht negative Reaktionen von den Gespännchen dann hinterher müssen aushalten.
Bräuchte es jetzt, abgesehen von einer Differenzierung, die sich eben auf eine ganze Klasse ausrichtet, müsste es jetzt da nochmal spezifischer sein oder punktueller sein, individueller sein, dass es besser funktioniert für hochbegabte Kinder?
Ja, ich glaube, es muss abgestimmt sein auf einerseits das Leistungsniveau und andererseits das Begabungsniveau vom Kind. Also klar, wenn jetzt ein Kind auf Viertklassniveau in der dritten Klasse rechnet, dann wäre gut, wenn es nicht Drittklassaufgaben muss lösen, sondern entweder über den Stoff rausführende Aufgaben, das wäre das Ideal, und nicht die von der vierten vorwegnehmen, weil sonst hat es ja nachher irgendwann am Ende der Primas Problem. Oder? Also sprich, ja, ich glaube schon, dass es einerseits die fachliche, inhaltliche Anpassung braucht und andererseits auch eine Anpassung im Lerntempo. Das ist vielleicht insofern noch ein wichtiger Hinweis, weil die Forschung ganz eindeutig zeigt, dass Beschleunigung von der Schullaufbahn, also vorzeitige Einschulung oder ein Springen, in der Fachspruch sagen wir dem Akzeleration, eigentlich viel, viel bessere Ergebnisse zeigt, wie wir so das Gefühl haben. Ich glaube, Springen ist immer noch mit viel Angst verbunden, dass das negative Auswirkungen sozial oder emotional könnte haben und das ist so nicht bestätigt. Vielleicht einschränkend, wenn eine hohe Begabung vorliegt. Eher sogar andersrum. Ich glaube, wir im Moment im Schulsystem haben wir zu wenig im Blick, dass wenn ein Kind verbleibt in einer Klasse, dass es auch negative Auswirkungen kann haben.
Ich finde das sehr spannend, dass du das sagst, weil bei mir hat es tatsächlich geheißen, oder an einer Schule, wo ich gewesen bin, dass eben Klassen überspringen nicht mehr so zeitgemäß ist und dass man das nur im absoluten Notfall macht. Und gleichzeitig habe ich auch von Eltern gehört, dass sie dann im Hinblick auf die Oberstufe, gerade wenn es auch um Buben geht, ein bisschen Angst haben, dass sie dann vielleicht nicht die Reife mitbringen, noch ein bisschen kleiner sind. Das weiss man ja gut, aus der 5., 6. Mädchen sind meistens schon ein bisschen weiter. Wie nimmst denn du das jetzt wahr? Du hast jetzt eigentlich ja gerade gesagt, dass das gute Auswirkungen hätte für sie.
Die Forschung bestätigt bei besonderen Begabungen die Ängste nicht. Im Gegenteil, die sozial-emotionalen Auswirkungen sind vergleichbar mit denen, wenn wie ein Kind in der Klasse bleibt. Insofern kann ich da eigentlich wie eine Warnung geben und würde eher zu bedenken geben, wenn dann der Bub oder das Mädchen in der Klasse bleibt und es löscht ab und es verliert die Freude am Lehren, ob dann die Auswirkungen in der Oberstufe nicht viel negativer sind.
Wir reden viel über Haltungen oder Einstellungen von Lehrpersonen. Was kann das für einen Unterschied machen?
Ein riesen Unterschied. Ich glaube, eine Basis von Verständnis und Wertschätzung ist mehr wie die halbe Miete.
Gibt es etwas, was die Lehrpersonen im Alltag noch berücksichtigen können, was hilfreich wäre für hochbegabte Kinder?
Ja, also ich glaube, auf der einen Seite ein Klassenklima gut in Blick zu haben. Also ist es wirklich ein Klima, wo Kinder ihre Begabungen, ihre Stärken gern zeigen und wo Fehler eigentlich als Lernchancen verstanden werden? Das ist sicher das eine. Und das andere, gibt es wirklich genügend Angebote?
Wo passt.
Ja, ganz genau.
Vielleicht noch, wir haben es zuerst von den Eltern gehabt, jetzt von den Lehrpersonen. Wie kann eine gute Zusammenarbeit aussehen? Oder wie nimmst du das wahr? Du hast ja auch gesagt, in deinen Tests oder in diesen Abklärungen kommen ja die Parteien auch zusammen. Was ist dort wünschenswert?
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich glaube, mit am wichtigsten ist, dass man das gemeinsame Ziel nicht aus den Augen verliert. Meine Erfahrung ist, alle Eltern und alle Lehrpersonen, die ich bislang getroffen habe, ist es ihnen darum gegangen, eine gute Lernsituation für ihr Kind zu haben. Oder für den Schüler und Schülerin. Was kann entstehen, ist ein ungünstiges Ping-Pong, wenn jetzt zum Beispiel ein älterer Teil viel Wert legt auf Kommunikation von der Stärke von einem Kind, dass dann die Lehrperson wie quasi als Gegenpendelbewegung den Eindruck hat, ja, jetzt muss ich aber auch auf die Schwächen hinweisen oder auf den Entwicklungsbereich. Und dann wie so ein Pendel, Eltern noch mehr sagen, ja, aber sehen sie nicht auch die Stärke? Und wenn es dann in ein Ping-Pong geht, aus wer hat Recht, dann verlieren alle. Und ich glaube, was ich mir würde wünschen, für solche Situationen aus einem Ja-Aber rauszukommen. Es geht nicht darum, wer Recht hat, sondern es geht darum, wie erreichen wir unser Ziel am besten.
Das war sehr eine schöne Ausführung. Was erwartest du sonst noch von Schulen in diesem Bereich?
Was ich mir sehr würde wünschen, erwarten ist ein grosses Wort, ist, dass Begabungs- und Begabtenförderung ein selbstverständlicher Anteil von einer Schulkultur ist und auch verstanden wird als Bereicherung für alle.
Begabungsförderung gehört zum Grundauftrag von Schulen und zur Unterrichtsentwicklung. Daher habe ich entschieden, dass ich zusätzlich zu dieser Folge noch eine Folge mache, und zwar zur Begabungs- und Begabtenförderung. Für das treffe ich Danuschka Meier wieder von der HFH. Die Folge erscheint dann Ende April. Mich würde noch wundern, wie es aussieht mit privaten Schulen, die sich gezielt an Hochbegabung richten. Das haben wir ja beim Bub gehört. Und du hast es auch schon gesagt, dass es manchmal gut sein kann, mit Gleichgesinnten zusammen zu sein. Ganz grundsätzlich, wie siehst du das oder wie stehst du da dazu?
Zwei Aspekte sind mir besonders wichtig. Auf der einen Seite, glaube ich, ist es schon der Wunsch, auch übrigens von den meisten Familien, die ich kennengelernt habe, dass ein Kind in dem Quartier in die Schule gehen kann, wo es auch lebt. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, dass ich glaube, dass es manchmal wirklich nicht möglich ist. Dass es manche Kinder gibt, die zum Beispiel in ihrem extrem hohen Lerntempo mehr in einer Schule würden brauchen, wie eine Regelschule kann bieten. Zum Beispiel, weil sie müssten mehrfach springen. Und das braucht eine so individuelle Begleitung, auch fachlich, auch pädagogisch, auch psychologisch zum Teil, dass ich glaube, dass das in Regelschulen nicht machbar ist.
Also in einzelnen Fällen könnte das durchaus ein guter Weg sein.
Absolut. Und ich fände auch wünschenswert, dass die Regelschule das nicht als Manko empfindet, wenn man zu dem Schluss kommt, sondern gewisse, ja, einfach dankbar ist, dass es Schulen gibt, die mit sehr, sehr kleinen Klassen auch so ganz spezifische Bedürfnisse können auffangen.
Und gleich noch schnell zu der Frage, wie sieht es mit Gleichgesinnten aus oder brauchen hochbegabte Kinder so intellektuelle Peers?
Auf jeden Fall. Ich glaube, es sind zwei Aspekte, die für alle Dinge wichtig sind. Der eine ist, wenn wir auf der Suche nach unserer Identität sind, wer sind wir eigentlich? Dann dürfen die meisten von uns, wenn wir jetzt an unser Jugendalter denken, uns an Peers orientieren. Wem bin ich am ähnlichsten? Wo passe ich an? Das heisst, wenn man hochbegabten Kindern dort eine Chance gibt, Peers zu treffen, fällt es ihnen häufig leichter, ihre Identität zu finden. Und das andere ist natürlich schon auch herausgefordert werden durch Kinder oder Peers eben, wo ähnlich schnell sind. Das heisst, auch auf eine andere Art an die eigenen Grenzen stossen.
Ja, du hast ja auch gesagt, Beziehung ist ein wichtiger Faktor, mit dem möchte ich auch aufhören. Welche Rolle spielt Beziehung jetzt da zum Beispiel zu Lehrpersonen?
Eine sehr grosse. Vielleicht sogar eine noch grössere bei durchschnittlich Begabten, weil das Lernen vielen Hochbegabten so wichtig ist. Die Schule hat einen höheren Stellenwert.
Alle, die da zulassen, danke vielmals fürs Einschalten und dranbleiben. Ich würde sehr schätzen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und auf Spotify oder Apple Podcast abonnierst und mit Sternen bewertest. An dieser Stelle bedanke ich mich auch für die grosse Unterstützung beim Swiss Podcast Award. Dank euren Stimmen habe ich es in der Kategorie Publikumsliebling in Top 20 geschafft. Das ist eine grosse Wertschätzung und bedeutet mir wirklich viel. Mitte April erscheint übrigens der Live-Podcast aus Aarau zum Thema Bildungsgerechtigkeit. Es war ein wunderschöner Abend und falls auch du einmal live möchtest dabei sein, dann ist deine nächste Chance am 8. Mai im Casino Bern zum Thema Inklusion. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. Alle Informationen zum Anlass und zu den Tickets findest du in den Shownotes. Der Podcast ist und bleibt unabhängig und produziere ich in meiner Freizeit unentgeltlich. Daher kannst du mir die Winter vielleicht für ein Kaffee oder ein ÖV-Ticket zu einer Podcastaufnahme. Auch der Direktlink findest du in den Shownotes. Notes. Merci vielmals. Wir kommen zum Schluss von dieser Podcast-Folge. Letizia, was ist dein Wunsch an die Schule von morgen?
Ich würde mir wünschen, dass alle Beteiligten ihren Teil von der Verantwortung wirklich übernehmen und Mut haben, den entsprechenden Schritt zu gehen. Also einerseits für die Lehrpersonen für ein gutes Lernklima zu sorgen und Stoff wegzulassen. Für die Kinder ungewöhnliche Fragen zu stellen und Fehler bei herausfordernden Aufgaben zu riskieren. Und generell würde ich mir wünschen für unsere Gesellschaft, dass man Unterschiedlichkeit, Unterschied zwischeneinander als wünschenswert aufnimmt und wie eine Fehlerkultur entwickelt, wo eben, ich sage jetzt mal, die Schule von morgen überhaupt möglich ist.
Letizia, danke für das aufschlussreiche Gespräch und dass du dir heute Zeit genommen hast.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Mehr Informationen zum Thema findest du bei mir auf Social Media oder auf meiner Webseite damianhaas.com. Die nächste Folge zum Thema Begabungs- und Begabtenförderung mit der Anuschka Meier wieder kommt am letzten Montag im April. Die Musik ist von Tobias Jensen. Danke vielmals fürs Zuhören und bis gleich. Bildungsreise, ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten.